Deutschlandfunk. Tag für Tag.
70 Jahre lang war Elizabeth II. Königin von England. Am Donnerstag starb sie im Alter von 96 Jahren. Die Queen war nicht nur Monarchin, sondern auch, was oft unter den Tisch fällt, weltliches Oberhaupt der Church of England, also der anglikanischen Kirche von England. Das gilt nun auch für ihren ältesten Sohn, für König Charles III. Wie wird er diese Rolle ausfüllen? Wie wichtig ist in seinem Leben die Religion? Darüber spreche ich mit dem Historiker André Krischer. Er ist Professor für Geschichte der frühen Neuzeit an der Uni Freiburg. Dieses Gespräch zeichnen wir auf, beziehungsweise haben es gestern Mittag aufgezeichnet. Guten Tag, Herr Krischer.
Guten Tag, Herr Mein.
Herr Krischer, bevor wir nach vorn schauen, also was vom neuen König zu erwarten ist, schauen wir zurück. Wie hat die Queen aus ihrer Sicht ihre Rolle als weltliches Oberhaupt der Church of England wahrgenommen?
Sie hat sie mit ihrer üblichen Diskretion, aber zugleich auch mit der gewissen Bestimmtheit, die ja ihre ganze Amtszeit ausgezeichnet hat, wahrgenommen. Sie ist also als Supreme Governor dieser Kirche auch regelmäßig in Erscheinung getreten. Das kann man nicht anders sagen.
In welcher Form?
In Form zum Beispiel der Weihnachtsansprachen, die sie jedes Jahr gehalten hat und die auch bei Leuten, die vielleicht kirchenferner waren, doch großen Anklang gefunden hat. Sie ist ja keine Priesterkönigin gewesen und auch ihr Sohn und Nachfolger wird es nicht sein. Das heißt, sie nimmt keine liturgischen Aufgaben wahr, sie ist nicht eine Art Papstfigur, sondern muss ihre Rolle als Oberhaupt der Kirche anders ausfüllen. Etwa dadurch, dass sie die Rolle der Religion im Alltag betont, die Rolle der Religion auch als Leitfaden für den eigenen Lebenswandel.
Haben Sie ein paar Kernsätze aus diesen Weihnachtsansprachen in Erinnerung?
Ja, sie hat ja immer wieder gesagt, dass der Glaube ihr persönliche Richtschnur liefere, dass die Möglichkeit im Glauben Zuflucht und Zuversicht zu finden auch für ihre persönlichen Lebenswandel sehr wichtig sei. Trotz aller religiösen Bekenntnisse gilt natürlich auch hier never complain, never explain. Darüber hinaus hat sie das also nicht konkret gemacht, weil welche, sagen wir mal, Krisensituationen sie da konkret mit bewältigt hat. Auch etwa der Umstand, dass die Religion ihr über den Tod ihres Gatten Philipp hinweggeholfen hat, ist eine Zuschreibung von außen gewesen und nicht etwas, was sie selbst so bekundet hat. Aber eben immer das wiederholte Bekunden, die Religion ist für mich im Alltag eine Zuflucht.
Die Queen und nun König Charles III., die tragen neben vielen anderen Titeln auch den Titel Defender of the Faith, Fidei Defensor, also Verteidiger des Glaubens. Wie hat die Queen diese Rolle verstanden?
Ja, sie hat sie anders verstanden sicherlich als ihre Vorgänger, die unter The Faith den Glauben der Church of England verstanden haben, niedergelegt in 39 Artikeln, also den konkreten Glauben einer bestimmten Konfessionskirche. Erst mit Beginn dieses Jahrtausends hat die Königin deutlich gemacht, dass sie das so eng nicht mehr versteht, dass sie also The Faith zwar nach wie vor für den Glauben ihrer Kirche hält, darunter aber als Glauben, den sie verteidigt, auch den Glauben anderer christlicher Konfessionen und anderer Religionsgemeinschaften verstehen will. Sie hat damit natürlich die religiöse Diversität des Königreichs und natürlich auch des Commonwealth adressiert. Ihr Nachfolger wird das wissen wir, in ähnlicher Weise auch fortsetzen, dieses Verständnis.
Sie sagen, ihr Sohn wird daran anknüpfen. Die Queen, sie kam aus einer anderen Zeit. Sie traf dann auf eine Gesellschaft, die zu Beginn ihrer Amtszeit kirchennah war, die sich dann aber immer weiter säkularisiert hat, einerseits, und diversifiziert hat, andererseits. Das haben Sie auch angesprochen. Inwieweit hat sie diese Entwicklungen in ihr Amt integrieren können?
Ja, in der Form etwa, dass sie die Führer anderer Religionen getroffen hat, bewusst eingeladen hat. Das sind all diese nonverbalen Zeichen der Öffnung gewesen. Unter anderem natürlich auch der Papstbesuch Benedikts in ihrem schottischen Amtssitz in Edinburgh im Jahre 2010 war natürlich auch so ein Zeichen der Öffnung gegenüber den Katholiken, die es auch in Großbritannien gibt.
Der Historiker André Krischer im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Da manchmal in solchen Fragen dies und das durcheinander gerät, lassen Sie uns nochmal klarstellen. Wenn ich das richtig verstehe, war die Queen und ist der neue König nicht Oberhaupt aller Anglikaner, sondern nur der Church of England und keinesfalls in irgendeiner Form geistliches Oberhaupt, sondern eher so etwas wie ein weltliches Oberhaupt. Ist das so korrekt?
Ja, das ist tatsächlich eine komplizierte Geschichte. Man kann es nur historisch erklären. Mhm. Im Jahre 1534 kommt es ja zum Bruch der Engländer mit der Papstkirche. Heinrich VIII., die Scheidungsgeschichten, das sind ja alles Dinge, die man kennt. Und der englische König wird gewissermaßen Notbischof der englischen Kirche. Er nennt sich zunächst Supreme Head of the Church of England. Dieser Titel wird allerdings schon 20 Jahre später abgeschafft und seitdem firmieren sie unter Supreme Governor. Man sagt Head of the Church, das ist doch Jesus selbst. Wie kann denn ein König auf die Idee kommen, sich an die Stelle zu setzen? Also Supreme Governor. Das heißt also...
Das würden Sie in diesem Fall wie übersetzen?
Oberster Vogt vielleicht, Schirmer, Schützer, Verwalter der Kirche und ihres Glaubens. Also ein schwierig zu übersetzender Begriff, was ja auch nochmal zeigt, die Rolle ist schwierig. Charles wird keinerlei liturgische Weisungskompetenz haben. Es gibt keine Unfehlbarkeitsdogmen, wie etwa bei der Papstkirche, also überhaupt keine inhaltlichen Dinge. Die Monarchen nehmen auch nicht an den wichtigen Beratungsformen der Kirche teil, der Church of England, den Synoden, beziehungsweise die Queen hat das eingeführt, dass sie alle 5 Jahre teilnimmt, aber nur als beratendes und nicht, oder auch nur sozusagen besuchendes und nicht etwa als mitdiskutierendes und mitstimmendes Mitglied der Kirche.
Jetzt müssen Sie mir an einem Punkt weiterhelfen. Sind die Queen beziehungsweise war die Queen und wird der neue König auch Supreme Governor of the Church of Scotland sein?
Nein, das nicht. Das wäre ganz falsch, denn die Church of Scotland kennt so etwas gar nicht. Also sie ist eine presbyterianische Kirche, die ist also horizontal organisiert in ihren einzelnen Gemeinden. Aber Charles hat das schon bei der Proklamation am Samstag beschworen, dass er diese Kirchenorganisation schützen wird. Also da ist er auch Defender of Faith der Church of Scotland.
Der frühere Prinz Charles scheint ja in den vergangenen Tagen eine gute Figur gemacht zu haben, wenn man die Kommentare so liest. Davor, also seit etwa 1994, hat er immer, wenn er sich zu Religionsfragen geäußert hat, das erlebt, was heute gerne als Shitstorm bezeichnet wird, also wüste Kritik, ob berechtigt oder unberechtigt. Was lässt sich aus seinen Positionen der Vergangenheit ableiten?
Ja, die umstrittene Äußerung war, dass er gesagt hat, er sei Defender of Faith, Verteidiger von Glauben und nicht des Glaubens. Und dann haben ihm natürlich Mitglieder, konservative Mitglieder der Church of England vorgehalten, dass er das falsch versteht, dass er sozusagen ganz klar sagen muss, dass er sich zur anglikanischen, zur Church of England bekennt. Ansonsten weiß man eigentlich, dass Charles ein ungebrochenes Verhältnis zu dieser Kirche hat. Das ist also, dass er eigentlich die Religiosität seiner Mutter doch weit geteilt hat, dass er auf keinen Fall vorhat, hier einen großen Bruch zu vollziehen, sich also als säkularer König aufzuführen. Da gibt es überhaupt keine Indizien für. Er hat es auch nochmal richtig gestellt, mit dieser Sache mit Faith oder The Faith, indem er das nochmal unterstrichen hat. Er versteht sich als Verteidiger des Glaubens der Church of England, die aber dann auch den Glauben aller anderen Konfessionen und Religionsgemeinschaften stützt. Das können natürlich all diejenigen jetzt merkwürdig finden, die sagen würden, was ist denn aber eigentlich mit den Ungläubigen, der mittlerweile fast größten Gruppe im Vereinigten Königreich?
Also religionsfreie, wie sie sich selber verstehen würden.
Richtig, genau. Non-religious people, das ist mittlerweile, als solche bezeichnen sich mittlerweile 50% der Menschen im Vereinigten Königreich.
Aber die Position zur Verteidigung von Glauben, die 1994 noch heftige Kritik hervorgerufen haben, die hat die Queen ja dann Anfang der Nullerjahre auch bestätigt und quasi ihren Segen erteilt.
Ja, das ist in der Tat so, wobei sie auch diese Formel genutzt hat, indem sie den Glauben der Church of England verteidigt, verteidigt sie den Glauben aller anderen auch. Also indem man überhaupt an einer Kirche festhält, ist das das Fundament, auf dem andere Kirchen dann auch bestehen können.
Was aus Ihrer Sicht wird passieren? Wird es in Religionsfragen eher Kontinuität geben oder eher Brüche? Wird es also Veränderungen geben oder nicht?
Das ist nicht die Frage, wie das Könighaus sich dazu positioniert. Das sind die Dinge, die ja in der Church of England selber diskutiert werden, die ja vergleichsweise progressiv aufgestellt ist. Solange Charles also nicht auf Weihnachtsansprachen verzichtet, sich regelmäßig in den Gottesdiensten zeigt, wird er in Religionsdingen völlig unumstrittener Monarch werden. Die Frage wird natürlich sein, aber auch da, glaube ich, wird es Kontinuität geben, wie die Krönung, die ja demnächst ansteht, in den nächsten Monaten sich genau vollziehen wird.
Da gibt es ja einen Amtseid auf die Bibel, da gibt es die Salbung durch den Erzbischof von Canterbury. Gehen Sie davon aus, dass Charles all dies beibehält?
Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also diesen radikalen Bruch, wie ihn etwa König Felipe der VI. Von Spanien vor einigen Jahren vollzogen hat, der auf alle religiösen Rituale verzichtet hat und sich im Parlament gezeigt und auf die Verfassung den Eid abgelegt hat, so etwas wird es nicht geben. Also man muss sagen, wenn es die Krönung gibt, dann kann sie nur in diesen überkommenen, jahrhundertealten Formen vollzogen werden. Alles andere würde ja im Grunde auch eine Revolution der englischen Monarchie selbst bedeuten. Und damit würde man schon an dem Segen, auf dem man sitzt. Wenn er das weglassen würde, würde er damit auch schon die Axt an die Wurzel dieses Symbolsystems legen.
André Krischer, Professor für Geschichte der frühen Neuzeit an der Uni Freiburg, mit einem Rückblick auf die Queen und einem Ausblick auf König Charles III., die weltliches Oberhaupt der anglikanischen Church of England waren bzw. sind. Herr Krischer, danke für Ihre Zeit, danke für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Mein. Tschüss.